Das sind die Liedhaber. Mit Pat und Ash.
Hallo Pat.
Hi Ash.
Und willkommen zu den Liedhabern. Ja, ich finde es einfach, ich muss es wiederholen, so geil, dass wir diesen Podcast einfach gemacht haben, gestartet haben, weil ich merke so ein bisschen, okay, wenn wir uns in ein Thema reinfuchsen müssen, dann bereiten wir uns auch gut vor dafür, aber es macht einfach auch so viel Spaß. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es ist einfach null anstrengend, beziehungsweise ich glaube, ich würde das sowieso im Privaten auch machen.
Ich mache das auch im Privaten.
Du machst es auch im Privaten.
Wobei ich zugeben muss, gerade wenn wir die Hip-Hop-Folgen machen, ich lehne mich da ein bisschen mehr zurück.
Ja.
Okay. Weil ich weiß, ich muss ein bisschen weniger irgendwie vorbereiten. Der Ash kommt da mit seinem Stoff.
Ja, ja.
Ich muss einfach nur irgendwelche Fragen stellen und im Kopf nicken. Aber bei der heutigen Folge habe ich ein bisschen mehr vorbereitet, denke ich.
Genau, also wir sind heute im R&B unterwegs.
Endlich mal wieder.
Wirklich, endlich mal wieder. Weil ist ja auch ein Genre, was ich ja auch mag. Also so ist es ja jetzt nicht. Aber gerade auch so in den aktuelleren Szenen bin ich da nicht ganz so unterwegs. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Das wollen wir vielleicht heute noch mal herausfinden. Aber ja, R&B heute mal. Und du federführend für eine Künstlerin tatsächlich.
Genau. Und die Künstlerin ist, und ich komme direkt mit der Tür durch die Wand, Queen of R&B. Mhm. SZA. Ich sage, SZA ist momentan die Nummer 1 im R&B.
Ist sie das, ja?
Ist sie. Mhm. Musik ist sehr subjektiv, wir reden immer wieder darüber. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, SZA ist die unangefochtene Nummer 1 im Jahr 2024, 2025, dann sage ich, gebe ich dir. Kann ich viel dazu sagen.
Ja, also ich kann es auch verstehen, wenn ich mir jetzt auch alle R&B-Künstler anschaue. Neben ihr, dann ist sie tatsächlich die stärkste. Wobei, ich meine, ist das denn R&B? Also das ist so ein bisschen...
Darüber können wir uns gleich ein bisschen streiten.
Ja.
Ich meine, R&B oder Musik wandelt sich halt sehr stark.
R&B hat sich dann wahrscheinlich auch gewandelt.
Natürlich, R&B hat sich auch gewandelt. Also 2024 oder jetzt, wenn die Folge rauskommt, ist es schon 2025. R&B ist natürlich was anderes als vor 25, 30, 35 Jahren. Mhm. Dementsprechend ändert sich auch der Klang. Und SZA hat es sehr gut geschafft, diesen Sound zu treffen, der heute einfach gefragt ist. Ohne die klassischen R&B-Klänge, nenne ich das jetzt mal, von vor ein paar Jahren komplett zu vergessen.
Hm. Ich habe jetzt schon viele Fragen, aber ich weiß nicht, steigen wir erstmal über die mit der Künstlerin ein?
Ich meine, du hast wahrscheinlich über das R&B-Genre mehr Fragen.
Ja, genau.
Lass uns erstmal kurz was über SZA selbst sagen.
Okay.
Und dann, ich weiß auch, wann wir ungefähr den Switch bekommen können zum R&B. Mhm. Aber gehen wir mal kurz auf SZA selbst ein. Also SZA, gebürtiger Name Solana Imani Rowe, geboren in St. Louis am 8. November 1989, ist also jetzt, während wir die Folge aufnehmen, 35 Jahre, ist noch recht jung eigentlich,
ja.
Dafür, dass sie schon so ein paar Jahre eigentlich im Business ist, ist geboren in St. Louis. St. Louis hat ja schon so einige Legenden rausgebracht. ich denke mal an Nelly.
Ja, ich muss direkt an Nelly denken.
Miles Davis.
Stimmt.
Und Tina Turner. Ich meine, sie ist früh nach New Jersey gezogen, deswegen könnte man auch New Jersey als ihre Heimat bezeichnen. Sie selbst kommt aus einem, ja, recht gutem Haushalt, kann man, glaube ich, sagen. Also sie ist jetzt kein Ghetto-Kid oder so. Mm. Aber, und das ist auch etwas, was immer wieder in ihren Songtexten vorhanden ist, sie hat sich immer schon sehr früh ausgegrenzt gefühlt. Mhm. Soziale Isolation ist mein Thema. Sie ist auch irgendwie so das kleine schwarze Mädchen im weißen Vorort gewesen.
Ja, ja, ja.
Papa Muslim. Und Mama Christin, sie sieht sich auch selbst als Muslima, mhm. Sagt auch, dass der Islam auf jeden Fall irgendwie eine Rolle in ihrem Leben spielt. Hat also auch als Kind Hijab oder Kopftuch getragen. Mhm. Sie selbst behauptet von sich, dass der Islam eine nicht irrelevante Rolle in ihrem Leben spielt. Mhm. Ihr Name ist SZA, angelehnt witzigerweise aus Inspiration von, du wirst es wissen, RZA. Ja, also sie hat damals auch schon, genau, sie hat damals auch schon irgendwie diese Musik dann kennenlernen dürfen und auch hat viel Gefallen daran gefunden. RZA von Wu-Tang Clan hat dann angefangen, irgendwann im Jahr 2012, 2013 ihre ersten EPs rauszuhauen. Also das erste EP, See This Is A Run, und das zweite EP, S. Wenn man sich die mal anhört, die klingen noch sehr unrund, würde ich sagen. Mhm. Man merkt natürlich auch schon, so die Produktion ist so, alles auch sehr raw. Aber klar war, diese Frau hat eine einzigartige Stimme. Und das hat sich ja bis heute nicht geändert. Also ihre Vocals sind einfach bahnbrechend, sie kann ultra gut singen. Mhm. Ich meine, das kann fast jeder im R&B, aber ich würde sagen, SZA hat nochmal einen ganz eigenen Sound in ihrer Stimme.
Die ist unverkennbar auch, oder?
Unverkennbar.
Also du weißt nicht, dass sie im Song ist, aber wenn sie singt, du weißt, das ist SZA auf jeden Fall.
Ja, also Stimme und wie sie ihre Stimme einsetzt, wirklich, also davon gibt es wenige. Sie ist seit 2013 beim kalifornischen Label Top Dog Entertainment. Das Label, das Kendrick Lamar rausgebracht hat damals. Und bis dato, also bis heute ist sie immer noch da. 10 Jahre später, 11 Jahre später ist sie immer noch bei Top Dog unter Vertrag.
Die haben schon echt viele Kronjuwelen rausgebracht. Die haben echt
einige Leute rausgebracht. Und so kam dann auch 2014 ihr erstes EP unter Top Dog Entertainment raus. Und da haben auch so Leute wie Mac Miller mitgewirkt. Mhm. Also sie war so langsam auch ein Name in der Szene, weil sie auch unter einem Writer war. Also sie schreibt auch Texte. Unter anderem für Größen wie Beyoncé oder Rihanna. Ich meine, das ist ja im R&B recht gängig, dass man sich gegenseitig irgendwie Texte schreibt. Anders als im Hip-Hop ist das hier im R&B ein offenes Geheimnis und auch gerne gesehen.
Ja, ja, klar.
Ja, aber SZA kam so wirklich für die meisten, auch in meinem Fall, auf meine Leinwand 2017. Dann kam nämlich ihr Debütalbum raus, Control. Und dieses Album ist komplett durch die Decke geschossen. Wenn auch irgendwie es im Mainstream so ein bisschen untergegangen ist, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber dennoch hat es, ich glaube, 400 Wochen oder so, oder bis heute knapp 400 Wochen oder mehr in den Charts. Also das hat noch keine R&B-Frau geschafft. Noch keine Frau in diesem Genre war so lange in den Charts mit einem Album vertreten. SZA selbst hat dann auch irgendwann 5 Grammy-Nominierungen bekommen im Jahr 2018. Hat zwar leider keine gewonnen, gab auch ein bisschen Skandal diesbezüglich. Alle dachten, oh, wie kann das sein? Das ist doch der aufgehende Star. Und sie kriegt keine von den 5 Grammy-Nominierungen.
Die Grammys mal wieder, ne?
Die Grammys mal wieder.
Wie es halt wieder so ist, ne? Aber gut.
Ja. Deswegen, also nahezu jedes Musikmagazin oder irgendwelche anderen Medien haben dieses Album Control 2017 ganz weit oben im Regal eingerankt. Mhm. Aber ja, am Ende hat es nicht für einen Grammy gereicht. Aber nichtsdestotrotz, SZA war spätestens jetzt ein Name, den man kennen sollte.
Und vor allem auch ein Einfluss, würde ich sagen.
Ein Einfluss.
Also gerade das Album.
Ja, also ich bin ja auch wieder durch das Album gegangen, als ich hier die Folge vorbereitet habe.
Ja.
Also ich würde sagen, ein Modern Classic.
Mhm. Würde ich auch sagen, definitiv.
Das Ding ist jetzt 7, 8 Jahre alt und es wird immer noch rauf und runter gehört. Und das finde ich immer, was gute Alben auch auszeichnet. Das sagst du ganz gerne. Welches Album höre ich noch die Jahre über hinweg? Und wenn du Leute fragst, hörst du SZA Control? Oder hörst du SZA an sich? Dann wird Control immer dabei sein. Die ersten EPs, na, weniger. Aber Control wird immer dabei sein. Ich meine, ihre Stichprobe ist auch nicht so groß von Alben, muss man auch sagen.
Das stimmt.
Aber Control ist immer etwas, was von den Leuten gehört wird, auch so viele Jahre später.
Dieses Album hat einfach auch so viele Künstler nach ihr dann auch einfach beeinflusst. Und du merkst, das ist irgendwie dieser neue Sound, den auch SZA, aber auch von ihren Schreibskills einfach irgendwie hervorgebracht hat. Also wenn ich da an andere Künstler wie, weiß ich nicht, Summer Walker oder so denke, ich weiß nicht, ob man die beiden jetzt so direkt vergleichen kann, aber ich würde schon behaupten, dass es Einflüsse von SZA gibt, die Summer Walker irgendwo auch groß gemacht haben oder groß machen. Und neben ihr gibt es wahrscheinlich auch noch viele andere, wo ich sagen würde, okay, die haben Control gehört und packen oder interpretieren dieses Album und machen was Eigenes draus. Also die Linie ist sozusagen einfach gegeben mit Control irgendwo.
Also ich gebe den vielen Sachen recht. SZA hat auf jeden Fall mit Control einen Stempel im 2010er R&B gesetzt. Mhm. Wie gesagt, bis heute ist das ein Album, das sollte man irgendwie auf dem Schirm haben. Gerade wenn man R&B mag. Der Sound ist auf jeden Fall moderner geworden. Und wir können auch gerne jetzt hier den Switch mal rüber machen zum R&B. Oder zum Alternative R&B, wie man es heute nennen würde. Control hat auf jeden Fall klassische R&B-Vibes. Ja, die Frage ist auch, was heißt klassisch wieder?
Genau, ja.
Aber es überschreitet und ich sage, das ist so, was 2010er R&B unter anderem ausmacht. Vermehrt so die Grenzen mit der modernen Produktion. Also 2010er R&B hat ja auch durch die technischen Möglichkeiten viel mehr neue Produktionsvielfalt
das stimmt.
an Land gebracht. Das hört man zum Beispiel bei SZA sehr, sehr gut raus. Andere Alternative R&B-Künstler aus den 2010ern, sage ich zum Beispiel, sind Frank Ocean oder auch ein The Weeknd am Anfang.
Ja.
Und das sind sehr, sehr künstlerische Projekte. Das würde ich sagen. Also das Künstlerische steht viel mehr im Fokus inzwischen in den 2010ern. Wie gesagt, durch die Technologie und den elektronischen Sounds kommen auch viel mehr Songs und Samples facettenreicher zusammen und werden da verschmolzen. Ich sage immer 2000er R&B, den ich so gerne mag, manche nennen das Contemporary R&B, so mit Usher, wie sie alle heißen, ist viel rhythmischer gewesen. Rhythmischer und mehr danceable, nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Wenn ich an Usher im Club gehört habe, das ist R&B, ging's los.
Mhm.
Wenn ich aber einen SZA im Club höre, da passiert nicht viel bei meinen Füßen.
Richtig.
Das ist auch beatlastig. Das hat auch fetzige Sounds drin. Auch ein Summer Walker, wie du gerade erwähnt hast. Da sind auch gute Beats drin, aber das sind Sachen, zu denen will ich nicht tanzen.
Das stimmt. Ja, gebe ich dir zu 100% recht. Vor allem auch lyrisch. Also du musst dich eher bei einem Album wie SZA hinsetzen und wirklich auch hören, was sie sagt. Musst du das unbedingt bei Usher zum Beispiel, bei Mario und so weiter und so fort?
Sehr guter Punkt. Das Lyrische hat sich auch gewandelt. Bei diesem Alternative R&B ist so ein bisschen das Individuum, würde ich sagen, mehr in den Fokus geraten. Das Künstlerische, was ich eben erwähnt habe. Also die Texte sind ein bisschen, ich will nicht sagen kryptischer, aber sie sind vielleicht, wenn ich sie in einem Wort bezeichnen müsste, relatable geworden.
Verstehe.
Anders relatable. Also ich gebe mal ein anderes Pendant dazu. Das männliche Pendant wahrscheinlich zu SZA ist Frank Ocean.
Frank Ocean.
Wenn du Frank Ocean Fans hast, das sind diehard Frank Ocean Fans.
Mhm.
Und wenn du SZA Fans hast, das sind diehard SZA Fans. Es gibt irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes.
Ich. Stimmt, ja.
Das sind Leute, die, also gerade so ein bisschen in der weiblichen Fraktion, das heißt nicht, dass SZA nur für Frauen ist und dass Frank Ocean nur für Männer ist, aber gerade so ein bisschen in der weiblichen Fraktion ist SZA ultra krass gesehen. Und wenn du ihre lyrischen Komponente dann irgendwie siehst, das ist alles so ein bisschen sehr verletzlich.
Mhm.
Sie hat mit ihrem Ex Schluss gemacht und der Ex ist hier und dann dort isoliert und da hat sie Probleme und hier ist sie introvertiert und dort kriegt sie Probleme mit dem Fame. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, eine schwarze, ambitionierte Frau zu sein, die sich irgendwie mit dem Fame tagtäglich irgendwie herumstreiten muss, aber zeitgleich sehr verletzlich ist. Aber durch SZA kriege ich irgendwie ein Gefühl dafür, was es heißt, eine Frau zu sein, die solche Probleme und Herausforderungen im Leben zu meistern hat. Und wenn ich Usher höre, ja natürlich habe ich dann eine Frau, die ich liebe und die ich mag und die mag jemand anderen.
Aber im nächsten Song ist auch schon die nächste da.
Genau, und wie du hattest mal gesagt, das wirkt manchmal so ein bisschen belächelnd.
Genau.
Das nimmt man irgendwie nicht so ernst.
Leicht.
Das ist sehr leicht. Aber Frank Ocean, am Anfang The Weeknd mit seiner Trilogie, SZA, das ist schon sehr ernst.
Ja, das war schwere Kost.
Das ist schwere
Kost. Gerade die drei, wenn du dich jetzt gerade so nennst, deren Alben, da merkst du schon, oh, okay, so.
Also Leute sagen ganz häufig, wenn sie an Frank Ocean oder SZA denken, das spricht mir aus der Seele.
Ja, ja, ja.
Ich kann da so relaten. Obwohl ich das nie erlebt habe, weil Frank Ocean, The Weeknd oder SZA verpacken ja ihre persönlichen Stories, wie es häufig auch im Hip-Hop ist, in diese R&B-Kunst rein, in diese Alternative R&B-Kunst rein. Und auch, wenn wir es auf Hip-Hop übertragen, ich weiß nicht, wie es ist, aus Compton zu kommen. Ich weiß nicht, wie es ist, Afroamerikaner in Kalifornien zu sein. Aber Kendrick macht mir das irgendwie nahbar.
Total, ja.
Und so macht es mir SZA nahbar. Und ich weiß ungefähr, wie es ist, wenn man das Herz gebrochen bekommt und wenn es da jemanden gibt, der einen nicht liebt oder sowas. Und SZA macht das mir noch viel nahbarer.
Also hat sich R&B tatsächlich wirklich auch in der Hinsicht einfach verändert, dass es so krass lyrisch geworden ist, und weniger darum geht, hier eine gute Zeit zu haben, sondern eher, hör dir die Story an.
Genau, also unter anderem hör dir die Story an und es ist viel mitfühlender geworden. Mhm. Also wie gesagt, wenn du Leute hörst, die über SZA oder Frank Ocean reden, die fühlen sich ja in ihrer eigenen Seele angegriffen, weil SZA da, oh, ich glaube, der Song war für mich geschrieben, singen. Storytelling und Writing war schon immer irgendwie wichtig im R&B. Aber hier in dieser Kategorie würde ich sagen, gerade bei SZA ist das nochmal wesentlich wichtiger geworden. Aber man muss auch sagen, sie schreibt auch ihre Texte sehr gut. Sie schreibt sie auch ein bisschen anders als die herkömmlichen R&B-Künstler. Deswegen schreibt sie auch für viele Leute. Weil beim R&B ist es häufig so, du hast da irgendwie einen Verse, dann hast du eine Hook und ein paar Bridges. Ne? Also du singst da ein, zwei Strophen, dann kommt so ein geiler Refrain, nennen wir den. Und dann kommt vielleicht nochmal so am Ende so ein kleiner Abschwung, der ein bisschen anders klingt, das nennt man eine Bridge und dann kommt nochmal die Hook. Also R&B ist sehr, sehr einfach aufgebaut.
Sehr einfach.
Sehr einfach aufgebaut.
Also wenn du singen könntest, dann easy going.
Ich sag, R&B ist ultra generisch.
Ja.
Also wenn du singen kannst, ne, deswegen sage ich auch immer, deswegen funktionieren diese YouTube-Covers so gut.
Ja.
Wenn du einigermaßen gut singen kannst, du singst den Song runter und der sitzt.
Die Formel ist genau. Wirklich.
Aber wie gesagt, beim Hip-Hop, wenn ich das nachplappern würde, weiß ich nicht. Und SZA nutzt natürlich auch diese klassischen R&B-Strukturen, nenne ich das jetzt mal, aber teilweise viel facettenreicher mit diesen Einstiegen, wie sie den Song startet. Sie setzt da so ein bisschen so einen Ton an, der so ein bisschen das ganze Setting irgendwie eröffnet. Also sie schafft eine Welt. Als Beispiel Frank Ocean wieder, den man kennt so ein bisschen. Poolside Convo About Your Summer Last Night.
Mhm.
So fängt er einen Song an.
Ja, ja.
Und du weißt sofort, du hast sofort ein Bild im Kopf. Aber irgendwie hat jeder ein eigenes Bild zu dieser Line.
Genau.
Am Pool sitzen und über den letzten Sommer reden. Late Night Drive sagt man ja heute auch. Jeder hat ein anderes Bild zu Late Night Drive.
Mhm.
Aber es ist ein sehr romantisches Bild, sehr gefühlvolles und emotionales Bild, aber doch sehr individuell. Und das macht auch SZA so gut. Sie baut und kreiert eine Welt. Ich gebe dir so ein bisschen den Rahmen, wie so eine Welt aussehen kann.
Ja.
Aber in deiner Fantasie baust du diese Welt nochmal individuell für dich zusammen.
Verstehe.
So ein bisschen wie ein Buch. Der Autor, die Autorin gibt dir natürlich die Story, aber auch irgendwie so das Setting dieses Buches. Aber wie dann die Welt genau aussieht und wie der Charakter aussieht, das musst du dir so ein bisschen selbst erdenken. Und wenn ich jetzt sage, beschreib mir diesen Charakter aus diesem Buch, und ich mal den dann auch nur auf, der sieht irgendwie unterschiedlich aus. Der hat so ein paar Parallelen, vielleicht die gleiche Haarfarbe, gleiche Struktur, gleiche Größe oder ähnliches. Am Ende wird die Welt ganz anders aussehen, bei dir und bei mir.
Ja, sehr gut beschrieben. Und ich glaube, das macht SZA einfach so gut als Künstlerin dann auch. Ne? Und obwohl sie so wenig, also wirklich nicht viel Material hat, aber das, was sie hat, das hat ihren Stempel hinterlassen. Also ich würde da komplett mit dir gehen. Und gerade auch ihre Schreibskills. Also ich glaube, das ist so ihre größte Stärke mit auch ihrem Flow einfach auch. Also neben ihrer Stimme, Schreibskills und irgendwie, also habe ich immer das Gefühl, sie kann ihren Flow auch, also zack, einfach mal so umswitchen. Und ja, also das ist auch eine Riesenstärke, die du haben musst, wo ich sage, okay, sie gehört wirklich zu den Top-Leuten. Ne? Und noch dazu, wie gesagt, wir reden ja jetzt über R&B, ist das R&B und so weiter und so fort, aber sie hat ja auch komplett andere Einflüsse, also tatsächlich auch irgendwie so Indie-Einflüsse, oder nicht?
Ich glaube auch, was Alternative R&B halt so ein bisschen ausmacht, wie gesagt, das Künstlerische, das bedeutet, du benutzt auch Samples aus Songs, die gar nichts mit dieser Welt zu tun haben.
Mhm.
Das war vor 25 Jahren noch nicht so der Fall. Also du hörst kein R&B-Sample bei Usher, wo da irgendwas aus dem fernen Südamerika kommt. Das wird auch irgendwie komisch klingen. Also wie gesagt, das Künstlerische ist so viel mehr im Fokus. Also wenn Frank Ocean einen Song baut, das dauert.
Mhm.
Und er nimmt sich Zeit dafür, weil er hat eine Idee dahinter.
Mhm.
Ich glaube, der wurde in meinem Interview gefragt, ist das irgendwie Alternative R&B, Progressive R&B, was du da machst? Und er sagt, gib diesen Sachen keinen Namen.
Ja,
Du limitierst das. Du denkst zu limitiert, sagt er zum Interviewer. Das ist Musik, das ist Kunst. Wie du das nennst mit R&B, schränkst du das ein. Und ich glaube, darum geht es dann irgendwie in Alternative R&B.
Ja.
Diese Kunst, wie R&B sich entwickelt hat, auch irgendwie in der Produktion dementsprechend nach außen zu tragen. Produktion war früher nicht unwichtig, aber darum, wie das ging, ist, du hast eine gute Stimme, du hast einen guten Beat und legst los. Da hast du auch ein Musikvideo und da, was willst du da falsch machen?
Fertig ist die Formel.
Und die Formel, ganz, ganz simple Formel. Also, ich will es auch nicht runterreden.
Nein.
Aber da war nicht so viel, was man falsch machen konnte, wenn du einigermaßen gut singen konntest.
Wirklich?
Ja, Justin Timberlake damals. Super. Also, wie denn Justin Timberlake im Club läuft, ne, heute noch Justified.
Hey, Rock Your Body war schon, ey.
Machst du nichts falsch. Also, du siehst, was ich mit Beats meine, viel mehr danceable.
Ja.
Und
ja,
zu heute zu Summer Walker, Frank Ocean, SZA, ich mag diese Sachen wirklich sehr gerne, aber ich kann dazu nicht tanzen.
Mhm.
Soll man wahrscheinlich
soll, auch nicht. Sollst du auch gar nicht.
Soll man auch wahrscheinlich
nicht. Also, zu nicht. Supermodel oder keine Ahnung.
Du willst nicht zu Blond tanzen.
Genau.
Und das ist so ein bisschen aber, glaube ich, was mich manchmal auch, also wir haben jetzt das alles hochgelobt, aber ich bin ja nicht so ein großer Freund von dieser Zeit.
Okay.
Im Großen und Ganzen. Also ich mag das sehr gerne, aber mir fehlt manchmal ein bisschen das Leichte.
Ja.
Frank
ja.
Ocean mag ich, aber irgendwann wird's auch, ist auch schwere Kost.
Definitiv.
SZA ist schwere Kost meiner Meinung nach manchmal. Und das kann ich nicht den ganzen Tag hören. Also irgendwann falle ich dann auch irgendwie in echt eine melancholische Stimmung. Und ich brauche manchmal was Leichtes. Mhm. Manchmal bin ich im Auto und Usher läuft und dann geht's mir gut. Obwohl er eigentlich von Herzschmerz singt.
Ja, genau.
Ne, also du erinnerst mich an ein Mädchen, was ich damals kannte.
Ja, fertig.
So.
Okay.
Und dann guter Beat. Wie gesagt, bei mir ist es immer so, ich habe Musikvideos gerne dazu im Kopf irgendwie. Mhm. Da wird mal eine Frau hinterher getanzt. Die erwidert es nicht so ganz, aber am Ende des Songs läuft schon gut. Wenn ich so Mario denke, Let Me Love You ist irgendwie schon ein trauriger Song irgendwie. Lass mich dich doch lieben.
Aber tanzen tut er auch im Video.
Genau, tanzt da auch die eine erstmal an. Chris Brown, 16, 17 Jahre.
Say Goodbye und sowas.
Genau, da wird erstmal, genau, also da wird erstmal Herzschmerz gesungen. Am Anfang war der noch so dieses, ah, wir sind zu jung zum Liebe machen, aber ich liebe dich trotzdem. So.
Diese Schulliebe.
Genau, ganz seicht, ganz seicht. Aber jetzt hier SZA, Frank Ocean, schwere Kost.
Ja, total.
Sehr schwere Kost.
Und du sagst, das fehlt dir oder beziehungsweise dir fehlt so der ältere Sound oder dir fehlt es, dass es einen neueren Künstler gibt, der den alten Sound sozusagen mitbringt? Wenn es das überhaupt gibt.
Ich würde sagen, es gibt so eins, zwei von denen, aber es ist einfach nicht mehr der Zeit gemäß.
Ja.
Also ich sag hier immer, wenn ein Usher Confessions heute rauskommt, ich weiß nicht, wie ich es sehen würde.
Mhm.
Weil einfach die Zeit heutzutage anders funktioniert. Aber ich habe ja Gott sei Dank immer noch die Alben von damals, deswegen auf die greife ich ja immer wieder zurück. Aber heute ist es so, wie gesagt, es ist manchmal ein bisschen zu schwer. Ich mag auch nicht so dieses Elektronische und dieses Overproduct, also dieses Überproduzierte.
Ja.
Das ist nicht nur im R&B so, das ist auch in anderen wie Hip-Hop zum Beispiel so. Das ist, also ich mag diesen rawen Sound, diesen das muss für mich nicht immer ultra HD klingen.
Mhm.
Also zum Beispiel, wenn ich das in Fotografie verbinde, ich mag Fotos machen ganz gerne. Natürlich sieht das Foto geil aus, wenn es irgendwie in ultra HD, 4K, boom, 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 in punching Farben ist, gestochen scharf, dass das Auge jeden Pickel sehen kann.
Mhm.
Aber ich mag zum Beispiel die Fotos aus alterer Zeit. So ein bisschen diesen Raw-Look, diesen bisschen körniger. Da fehlt ein bisschen Farbe. Es ist nicht so gesättigt, ausgebleicht. Das ist einfach nur eine persönliche Präferenz. Aber wenn man irgendwie vielleicht die Musik auf die Fotografie übertragen kann, verstehst du, was ich da meine?
Ich verstehe es, ja, ja. Ich habe direkt ein Bild. Das macht es dann halt natürlich auch, oder man stellt sich natürlich die Frage, ist dann SZA für dich irgendwo eine Künstlerin, die du oft hörst? Beziehungsweise B, wen hörst du denn eigentlich heutzutage so?
Von den Alternative R&B oder den neueren R&B-Künstlern, ich höre SZA schon, aber SZA wird es wahrscheinlich nie mein Spotify-Rap-Top 5 schaffen.
Okay.
Ich würde sagen, den Künstler aus der Neuzeit, den ich am ehesten mag, ist wahrscheinlich Givian.
Okay.
Der ist, würde ich sagen, der jüngste Künstler, den ich doch sehr viel gehört habe. Aber diese Party Next Doors, die Bryson Tillers, Summer Walker habe ich am Anfang auch sehr viel gehört, jetzt ist es nicht mehr so mein Ding. Das ist, da ist nicht viel dabei, wo ich sage, oh, ich höre das viel.
Mhm.
Es gibt so ein paar Leute, die schwimmen so ein bisschen unter dem Radar. Die höre ich 2, 3, 4 Songs. Die sind aber sehr underground. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ich meine, man sieht es ja immer wieder bei mir, bediene ich mich an der alten Kost. Und damit fahre ich auch sehr gut.
Klar. Aber ist dann R&B überhaupt populär noch?
Guter Punkt. Und ich würde mal weitermachen bei SZAs Lebenslauf.
Ja.
Weil jetzt kommt SOS.
Okay.
SZA hat jetzt zahlreiche Features nach Control gemacht, auch mit den poppigen Namen wie Maroon 5, Kiss Me More mit Doja Cat damals.
Stimmt,
das hat die Hütte abgerissen. Mit Kendrick Lamar hat sie dann auch ein paar Songs gemacht, die ein bisschen Mainstreamer waren, so All the Stars. Und es hat dann eine ganze Weile gedauert, bis das nächste SZA-Album kam. Also sie ist da so ein bisschen auch von der Bildfläche verschwunden gewesen. Aber tatsächlich 5 Jahre später nach Control, im Jahr 2022, an ihrem 33. Geburtstag, kam das Album SOS raus. Und das hat die Hütte komplett abgerissen.
Ich glaube, das hat einfach auch nochmal neue Fans wieder nochmal dazu gewonnen. Also
wenn du jetzt nicht SZA kanntest,
ja.
Mit SOS, du weißt, wer SZA ist.
Ja.
Also wer nach Control SZA nicht am Schirm hatte, aus irgendeinem Grund, jetzt kennst du SZA, ob du willst oder nicht. Und weil du gesagt hast, R&B, wie populär ist das eigentlich, damit man ein Gefühl bekommst, weil ich wusste das auch nicht, SOS ist das erste R&B-Album seit 1987, also damals von Whitney Houston, welches die ersten 7 Wochen auf Platz 1 war.
Okay, wow.
Also seit über 35 Jahren ist es das erste R&B-Album, was 7 Wochen lang, die ersten 7 Wochen lang, auf Platz 1 war. Da siehst du mal, wie schwierig es R&B eigentlich als Genre hat, beziehungsweise wie selten R&B im obersten Regal vertreten ist.
Mhm.
Und ich kenne jetzt nicht die Billboard-Charts, aber wenn ich daran denke, welches letzte R&B-Album auf der 1 war, ich glaube, da muss man schon ein bisschen zurückblättern. Ich würde sagen, Control, wie gesagt, war ein Banger und es war ein bisschen was vielleicht für die Feinschmecker, würde ich sagen, im R&B. Und so erfolgreich es auch war, wie gesagt, es kam vielleicht nicht bei jedem an, aber SOS war direkt ein Hit. Also das Ding war fast ein Jahr lang, oder ich glaube, es war sogar ein Jahr lang, in den Top 10 Albumcharts. Ich glaube, das hat nicht mal Taylor Swift geschafft.
Mhm.
Also der Erfolg auch im Mainstream hat SZA auf jeden Fall in neue Sphären geschossen.
Ja, das verstehe. Verstehe ich. Wie würdest du die beiden Alben vergleichen miteinander? Ich meine, es ist ja dann schon nochmal, das muss man ja erstmal schaffen, so einen Erfolg dann hinzulegen. Und das ist ja nicht unbedingt der Zeit geschuldet. Kann es am Album liegen? Oder würdest du sagen, es ist irgendwie was anderes?
Ich sag, SOS klingt ein bisschen anders.
Ja.
SOS trifft ein bisschen das Poppige und Fetzige mehr.
Also
ein paar Songs, die knallen schon gut rein.
Ja.
Und im Vergleich zu Control, also macht auch lyrisch nochmal so ein bisschen Unterschied, aber ich glaube, das ist nicht der Grund, warum es so erfolgreich ist.
Mhm.
Für mich persönlich trifft SOS tatsächlich nicht so krass den Sound. Also ich habe SOS nicht so krass gefeiert.
Okay.
Also wir haben ein paar geile Songs bekommen. Snooze war ein geiler Song. Leon Thomas, danke, dass du ihn geschrieben hast. Ne? Aber so Kill Bill war einer der größten Songs, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Der hat mich nicht abgeholt.
Okay.
Das ist jetzt ein harter Vergleich, den ich bringe, aber diese leicht poppige Ader manchmal, die sie bekommt, oder von mir aus so eine Indie-Ader, wie du sie erwähnt hast, war auch dabei. Ich finde, SZA klingt manchmal vom Sound her wie Taylor Swift.
Okay, bei SOS?
Ja.
Oder generell?
Nee, bei SOS.
Okay, aha, okay.
Und also es klingt ein bisschen generischer, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Sie hat das R&B nicht komplett vergessen, aber hat es dann noch irgendwie in die moderne 2020er reingebracht und dadurch einen guten, poppigen Sound, der nicht zu fetzt. Mhm. Taylor Swift fetzt auch nicht rein.
Nein, nein.
Aber es klingt seicht. Und gleichzeitig doch wieder mit ihrer individuellen Tiefe sehr schwer manchmal, wenn du es aufsaugen willst.
Okay, ja, ich glaube, ich verstehe. Aber es macht es dann natürlich schon zugänglicher für viel mehr Leute.
Das würde ich nämlich sagen. Okay. Ich glaube, es ist zugänglicher. Es ist ein bisschen generischer. Jetzt, gar nicht als Kritik oder sowas.
Ja.
Aber es ist ein bisschen was für die Menge.
Okay.
Es ist nicht nischig, würde ich sagen.
Ja, ja. Weil Control ist schon Nische, oder?
Es kann schon nischiger sein.
Ja.
Also. Ja. Nischiger auf jeden Fall, würde ich sagen, als SOS. Nicht, dass es jetzt komplett fehlgeschlagen wäre im Sinne von, sie hat keinen guten Sound getroffen. Im Gegenteil, Control ist ein geiler Sound. Aber ich würde sagen, für die Menge ist SOS ein bisschen zugänglicher gewesen.
Mhm.
Vielleicht nochmal zum Album selbst. Es ist auch schon ein bisschen knackig mit den 23 Songs.
Ja, das muss man auch
sagen. Muss man auch erstmal sagen. Und wie das halt ist, machst viele Songs, die Songs sind auch nicht so lang, ne? Ja. Also du hörst dann automatisch auch mehr. Also sie spricht auch die Sprache des Zeitalters sehr gut. Ne?
Ja, klar.
Inhaltlich ist es so ein bisschen, ja, verletzliche Stories, ihr unperfektes und schwieriges Leben. Also während Control so ein bisschen davon handelt, dass sie ihr eigenes Leben so ein bisschen in den Griff bekommen will,
ja.
Kontrolle bekommen möchte, würde ich sagen, ist SOS einfach so ein bisschen stressablassend und ist einfach alles aus sich herauslassen.
Mhm.
Also sie kämpft gar nicht mehr so krass dagegen an in SOS, würde ich sagen.
Ja, ja, dann hat sie sich auf jeden Fall schon verändert. Ich meine, da sind ja auch Jahre dazwischen. Und dementsprechend hat sie sich auch persönlich wahrscheinlich auch weiterentwickelt.
Also du siehst ja auch, wie teilweise SZA ein bisschen auftritt inzwischen.
Ja.
Ich will nicht sagen, das ist unauthentisch. Ich glaube im Gegenteil, ich glaube, das ist der Spagat, den sie häufig macht und über den sie redet. Dieser Spagat zwischen Radiobanger und individuellen herzzerreißenden Songs. SZA sagt selbst von sich auch, es ist nicht einfach, alles auf dem höchsten und perfekten Niveau zu machen und zeitgleich einfach nur irgendwie das eigene Leben zu leben. Das ist eher was für Maschinen, sagt sie.
Okay.
Und sie zeigt ihr ihre verletzliche Story. Aber manchmal inzwischen, wie sie sich jetzt auch performt oder so hingibt, wie nenne ich das, sehr, sehr nach außen gerichtet, sag ich
ja,
jetzt mal.
Ja, ja.
Und du hast dann noch, also sie macht diesen Spagat auf der einen Seite, diese SZA, die sehr verletzlich aus diesen Songs klingt. Aber wenn ich an SZA als Bild denke, also visuell SZA vor mir
verstehe.
Habe, sieht die schon ein bisschen, die könnte auch in anderen Videos mitmachen.
Ja, ja, okay. Also, ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ich sehe es auf jeden Fall.
Also sehr leicht bekleidet.
Ja, genau.
Wenn ich an andere denke, also zum Beispiel jemand, den ich sehr gerne mag, das ist nicht unbedingt R&B, vielleicht so ein bisschen mehr Soul, ist Cleo Soul.
Ja.
Du hast gar kein Bild zu der, so ein ungefähres Bild von der netten Mama, die macht liebe Songs, aber du wirst sie niemals im Bikini irgendwo rumtanzen sehen.
Das stimmt, ja.
Und
ohne das zu bewerten jetzt hier.
Ohne das zu bewerten. Ja. Aber wenn ich SZA höre, würde ich das auch denken.
Okay.
Wenn ich SZA sehe, dann denke ich nicht immer dann an die Musik, die sie da macht teilweise.
Okay, also schon konträr einfach zueinander.
Also ich glaube, also ich bilde mir das ein, ich glaube, das würden SZA-Fans so sagen, das ist der Spagat, den sie macht zwischen ihrem Alter Ego, was heißt Alter Ego, aber zwischen ihrem Dasein als Sternchen, ihrem Fame, ihrer Persönlichkeit, die sie auch in dieses oberste Regal geschossen hat, aber auch die, wenn sie für sich allein ist, sehr verletzliche und isolierte Ader.
Was sie meiner Meinung nach dann irgendwo wieder doch authentisch macht.
Genau, weil, das meine ich. Also unauthentisch ist das falsche Wort. Irgendwie macht es sie authentisch, aber manchmal wirkt es konträr.
Es wirkt konträr, genau. Aber das ist ja meistens, gerade wenn du in den 20ern, 30ern wahrscheinlich mittlerweile auch steckst, ne, wohin mit dir, so die Frage. Also, ne, also du kriegst irgendwie gerade dein Leben auf die Reihe. Also ich merke es ja bei mir auch, ne? In den 20ern hattest du eigentlich gar keinen Plan gehabt und gefühlt früher dachtest du, wenn du 30 bist, dann hast du schon alles erreicht, aber irgendwie.
Und das ist, glaube ich, was SZA so ultra relatable macht. Man kann es so krass nachvollziehen. SZA weiß, was ihre Probleme sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie lösen kann oder vielleicht auch gar nicht lösen will.
Richtig.
Und irgendwie kann sich jeder in ihren Texten wiederfinden.
Ja, ja.
Ich meine, heute will sie den Fame und heute sieht sie so aus, aber morgen freut sie sich darüber, all alone zu sein.
Ja.
Und
ja.
Eigentlich will sie auch nur, wie wir alle, geliebt werden. Aber irgendwie mag sie auch, dass man sie irgendwie verehrt. Also das ist ja dieser Spagat, du willst irgendwie geliebt werden und dann lieben dich alle und dann ist es zu viel.
Ja, ja.
Dann bist
du
Fame und dann hast du nie deine Ruhe. Und das ist so ein bisschen der Spagat, den SZA ultra gut schlägt. Und wie gesagt, mit ihrem Storywriting kombiniert und mit diesen, ich mag diese Bilder einfach, die sie ultra gut malt. Wie bei Frank Ocean, es wird eine Welt geschaffen, die ist so lebendig in meinem Kopf, wenn du ihre Musik mal sozusagen auf dich wirken lässt. Oder auch das Cover von SOS, eine Analogie zu dem Bild von Prinzessin Diana.
Ja, so super geil gemacht.
Und das war Prinzessin Diana, ich meine, das ist nicht meine Zeit, wir sind da ein bisschen zu jung dafür, aber Prinzessin Diana galt damals als die perfekte Frau dieser Welt. Eine absolute Medienikone für viele Menschen. Aber die sitzt dann da irgendwie einsam und verlassen über diesem Ozean.
Isoliert.
Isoliert. Prinzessin Diana, du bist doch die beliebteste Frau der Welt. Das muss doch gar nicht sein. Warum dieses Bild? Dass SZA das genau nachstellt.
Ja.
Sie ist eine der beliebtesten Künstler inzwischen, aber irgendwie auch alleine. Und das ist in diesen Texten halt so gut rübergebracht. Wie gesagt, ihre äußerliche Darstellung, das Visuelle manchmal, bin ich so ein bisschen, Ja,
ja, gut. Geschmackssache, sagen wir mal so.
Geschmackssache, ja. Ich meine, wie gesagt, nicht negativ bewertend, aber ihre Texte, wo ich denke, boah, wo haust du den denn jetzt raus? Also der hat mich jetzt gerade voll getroffen.
Mhm.
Es hat natürlich leicht depressive Züge manchmal. Und ich meine, gerade in unserem modernen Mental Health ist ein riesiges Thema geworden. Und SZA trifft da genau den Kern, auf den sich so viele Leute beziehen können. Wie du schon gesagt hast, Unwissenheit, wohin mit unseren 20ern, 30ern, Orientierungslosigkeit und einfach nur irgendwo geliebt werden wollen. Das sind so Themen, die treffen die alle irgendwo irgendwie.
Ja.
Und das macht sie noch ultra gut in ihrer Musik.
Also ihre Schreibskills sind einfach so messerscharf. Ne? Also ja, leicht verpeilt, leicht verdreht so ein bisschen. Ne? Aber wenn sie dann irgendwas auf Papier bringt, sie weiß ganz genau, was sie sagt. Und kann es dir wirklich messerscharf und bildlich einfach darstellen. Das ist schon krass einfach, dieser Kontrast einfach zu ihr. Also, das macht sie als Person aber auch dann ultra spannend einfach, weil du gerade solche Menschen, das zieht ja einfach viele Massen auch an.
Genau, und du sagst jetzt ultra spannend für sie als Person. Ich meine, ich habe ja gerade Anführungszeichen ihre äußerliches Erscheinungsbild so ein bisschen angesprochen. Über ihr privates Leben weiß man eigentlich gar nicht viel.
Das stimmt, ja.
Also das muss man auch mal erwähnen. Und wir kriegen ja immer so einen kleinen Snippets durch die Songs. Wir wissen gar nicht, was das zeitlich irgendwie bedeutet.
Wer das ist,
ja. Wer damit gemeint ist. Wir wissen auch gar nicht, wen sie privat irgendwie verkehrt. Und das ist dann wieder so ein Unterschied zu Leuten wie Taylor Swift. Da kennst du jeden Schritt.
Das stimmt.
Und nochmal das Pendant zu Frank Ocean. Bei Frank Ocean kriege ich auch immer Liebesgeschichten. Ich weiß nicht, wer damit gemeint ist, wann das war. Ich weiß gar nicht, was er privat macht, wo der wohnt. Und da würde ich sagen, wieder die Parallele. Wenn SZA mal irgendwie auftritt auf der Bühne, es sieht manchmal so ein bisschen, wie für mich persönlich, ein bisschen aus, puh, ja, den habe ich jetzt nicht gebraucht.
Mhm.
Aber für sie als Person, eigentlich ist sie ultra mysteriös.
Ja.
Im Privaten.
Ja, ja. Vielleicht extra dann auch so die Fassade spielen?
Genau, das ist halt wieder dann die Frage.
Ist die Frage.
Ist das konträr? Ist das authentisch, unauthentisch?
Mhm.
Ich würde nicht sagen, dass es unauthentisch wirkt. Aber am Ende willst du auch geliebt werden. Und deswegen nimmst du auch gerne die Bestätigung an. Aber wie es in ihrer Psyche dann wirklich aussieht, das kann ich irgendwie nur erahnen aus den Songs.
Ja.
Aber sie geben mir auch ein Gefühl von, ich sehe mich da auch.
Ja, ja.
Und das macht sie einfach so gut.
Was sagst du denn jetzt zu ihrem neuesten Werk? Die Deluxe-Version ist das, ja?
Lana? Genau, also jetzt kam Lana raus, also benannt nach ihrem Vornamen, ihren letzten vier Buchstaben. Kleine Anekdote dazu, hat sie von sich erzählt, warum nennt sie sich Lana? Sie hat sich damals ein Tattoo machen lassen und ein Buchstabe kostet $10 und sie hatte nur $40 in der Hand. Und dann musste sie halt vier Buchstaben wählen und dann hat sie Lana genommen. So die Geschichte. Und es ist auf dem Papier ein Reissue von SOS, also eine Neuveröffentlichung oder eine Deluxe-Edition, wenn man so haben möchte. Ich sehe es als ganz klares eigenes Album.
Eigenes Werk.
Ja, das sind 15 Songs.
15 Songs.
Das sind 15 Songs.
Ja.
Es wirkt nicht so, als wäre das ein Mixtape-Charakter. Auch wenn es manchmal so ein bisschen, wie auf den Genres und vom Sound so ein bisschen unterschiedlich klingt. Aber wenn du mir sagst, es sind 15 Songs, 46 Minuten, eigenes Album, ich nehme das so hin.
Ja.
Zum Album selbst. Ich hatte mir angehört, vielleicht, also das ist jetzt ein bisschen vielleicht vorweggegriffen, weil das Album ist noch gar nicht so alt, während wir die Folge aufnehmen. Vielleicht ist es mein Album des Jahres.
Wirklich?
Es ist vielleicht mein Album des Jahres.
Echt?
Noch zum Abschluss, zum Weihnachten gekommen.
Weil du hast auch noch gar nicht davon gesprochen.
Wir haben davon gesprochen.
Wahrscheinlich haben wir es auch aufgehoben für die Folge. Aber ich dachte mir wirklich, okay, was denkst du darüber?
Es klingt vom Vibe ein bisschen SOS-like, deswegen es passt schon in die Zeit. Also es wird wahrscheinlich in einer ähnlichen Ära aufgenommen. Aber es klingt wieder für mich ein bisschen seichter wie im Control. Und das hat mir gefallen.
Mhm.
Aber ich mag den seichten Ton von Lana und ich höre es rauf und runter.
Ach, krass.
Ja.
Wow, okay.
Aber da sind Songs dabei, wo ich denke, boah, geil.
Scorsese, Baby.
Ey, genau dieser Song ist so geil. Ich meine, du liest diesen Namen vom Titel. Worum soll es da gehen?
Was macht denn Scorsese jetzt
was
hier?
Was macht denn der jetzt hier? Aber geil, ultra geil.
Ich meine,
da kam dann am Releasing-Tag oder kurz davor, kam dann der Song Drive raus mit dem Video. Und ich wusste nicht, dass Ben Stiller einfach zu diesem SZA Lip-Sync machen muss und es krass kommt.
Junge, Ben Stiller.
Ben Stiller, also für die Leute, die nicht Ben Stiller kennen, Comedian durch und durch. Und auf einmal ist er in diesem Album. Ich finde dieses ästhetische, dieses Alien-Insekten-Dasein, das ist jetzt mir persönlich ein bisschen too much wieder. Okay. Da so im Gras, wieder im Gras wälzen. Also wie gesagt, so die äußere Erscheinung, da sind SZA und ich, glaube ich, nicht immer auf einem Nenner.
Okay.
Aber nicht schlimm, aber ihre Musik, ultra geiles Album. Ultra geiles Album. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich höre es rauf und runter.
Ach, krass.
Ich höre es rauf und runter. Und vielleicht kam es zum Abschluss nochmal, ja, mein Album des Jahres.
Witzig.
Und es war wirklich ein stacked Jahr.
Eben. Also ich dachte, wir sind jetzt hier auch fertig.
Und dann kommt sowas.
Okay, stark. Ja. Also ich fand es auch sehr stark, das Album. Ich fand es so ein bisschen so irgendwie zwischen Control und SOS.
Das meine ich ja. Also es war nicht so fetzig wie SOS. Ja. Es war auch nicht so wie Control. Also es kommt schon aus der SOS-Ära, würde ich sagen.
Ja.
Vom musikalischen und von der Produktion her. Aber ein bisschen leichter.
Mhm.
Und auch Chill Baby, einfach Lil Yachty hat das produziert und ist einfach krass.
Hm.
Also nichts gegen Lil Yachty, aber den habe ich hier nicht erwartet. Und da haut so ein Ding raus, wie Scorsese Baby Daddy. Geiler Sound, geiler Vibe. Also so ein bisschen, was du vielleicht mit Indie-lastig meintest vorhin. Ich finde das ist super.
Ja.
Also Kendrick Lamar ist auch dabei.
Ja.
Ja, auch nicht schlecht.
Nein, nicht schlecht. Merkt auch hier wieder, ganz kurz Abriss zu Kendrick. Kendrick hat, glaube ich, einfach nur Spaß gerade.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie das, ich meine, das ist ja von Top Dog und sowas.
Ja.
Ne? Vielleicht, warte mal, Jungs, ich bin auch wieder da.
Genau.
Oder vielleicht wird es auch damals schon aufgenommen, weiß es nicht. Aber der ist ja eigentlich mit PG Lang gerade sehr happy.
Ich finde Kitchen sehr, sehr geil.
Auch cool.
Das Sample und so, ne?
Ja. Was soll ich dir sagen? Also, SZA macht hier meines Erachtens sehr gute Musik und mir gefällt das. Es ist seicht, es ist locker, aber man kriegt trotzdem so den klassischen SZA-Vibe her, so ein bisschen mit ihrer lyrischen Komponente. Dementsprechend, ja, Lana, danke dafür.
Also es überrascht mich schon so ein bisschen, weil ich weiß, dass du SZA magst, aber ich hätte jetzt nicht gesagt Top-Tier bei dir, ne? Aber ja,
ich würde auch SZA nicht in meine Top-Tier-Kategorie setzen.
Ja.
Aber ich meine, der letzte Song aus dem Album Saturn, der kam ja schon vor etlichen Wochen oder Monaten raus.
Ja.
Und als er rauskam, ich so, boah, geil.
Ah, okay.
Den habe ich auch schon rauf und runter gehört. Okay. Aber das war halt so ein loser Song, der wurde dann in die Welt mal released. Und jetzt kam der hier auf dem Album raus. Es kam noch ein Song, der vor ein paar Wochen raus, der ist PSA. Den wollten viele auf dem Album haben, der kam halt nicht raus. SZA hat auch angeblich das Okay von ihrem Label bekommen, also von Punch, den obersten Head von Top Dog Entertainment, von ihrem Label, dass sie irgendwie noch etliche Songs hat,
die
sie jetzt releasen darf.
Ja.
Also ich glaube, wir kriegen noch viel von ihr.
Okay.
Und ich bin mit Lana super zufrieden und ich bin mir sicher, ich werde es noch eine Zeit lang hören. Und ich glaube, es wird vielleicht nicht den gleichen Impact haben wie SOS. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht das gleiche Regal sein.
Mhm.
Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall noch eine Weile hier in dieser Welt rumschwirren. Und ich glaube, wir werden Lana noch ein paar Mal, oder SZA mit in Kombination mit Lana, noch viel zu hören bekommen.
Okay, ja, also SZA, sehr interessante Künstlerin. Sehr cool, mal sie zu beleuchten, weil ich glaube, sie hat einfach einen sehr besonderen und wichtigen Stellenwert auch im R&B, Alternative R&B. Vielleicht auch Pop oder grundsätzlich einfach in der Musikszene. Und von daher, ja, ich bin sehr gespannt, was wir von ihr noch hören werden.
Ich meine, sie geht jetzt mit Kendrick auf Tour.
Das erstmal auch.
Das ist eine harte Kombination.
Ja, definitiv.
Also ich glaube, da wird jede Hütte komplett ausrasten.
Ja, safe.
Ich meine, die haben viele Features zusammen. Und ich glaube,
lohnt sich.
Wer auch immer eine Karte bekommt und dahin geht, lohnt sich, ja.
Das lohnt
sich. Ich glaube, man kriegt was geboten.
Mal gucken, vielleicht ja auch in Deutschland. Ja, das war unsere Folge zu SZA. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal. Wir freuen uns immer gerne über neue Hörer. Gerne aber auch auf Instagram @dieLiedhaber. Gerne auch auf TikTok @dieLiedhaber. Da könnt ihr gerne schreiben, eure Meinung teilen. Ja, gerne den Content mitnehmen, den wir machen. Ihr könnt uns aber auch per E-Mail schreiben, dieLiedhaber@gmail.com.
Ich hoffe, ich konnte dir oder euch da draußen so ein kleines Gefühl für SZA geben.
Ja, hast du gut gemacht. Fand ich cool. Ja.
Wie ich sie sehe, Aber ich bin mir auch sicher, da gibt es Leute, die sehen das komplett anders. Also die würden denken, Junge, was erzählst du hier? Deswegen lasst uns das gerne zukommen. Wir sind für alle Kommentare und Kritiken gerne zu haben. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass du da warst.
Ja, ich danke auch.
Wir hoffen, das war ein guter Start ins neue Jahr. Die erste Folge im Jahr 2025 für euch. Und wir wünschen euch an dieser Stelle demnach einen wundervoll entspannten Tag. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Ciao und bis dann.
Bis dann.
Das war eine Folge von Die Liedhaber. Präsentiert von Pat und Ash.